Advent, Advent, das Mikro brennt. Erst bei Christoph, dann bei mir, dann steht eine Folge vor der Tür.
Und damit moin und herzlich willkommen zur 46. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock.
Und mit mir Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Und für alle, die es noch nicht wissen, am Ende der Folge liegt es natürlich wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob es sich um eine wahre Geschichte handelt.
Und ob sich die letzten beiden Geschichten um wahre Geschichten gehandelt haben, erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Springt einfach zu 25 Minuten 51, denn ab dort beginnen unsere neuen Geschichten von heute.
Tja, es weihnachtet so langsam.
Ja.
Wir haben den Dezember erreicht.
Das stimmt. Draußen ist es kalt, draußen ist es nass. Von Schnee noch nichts zu sehen, aber einiges an Laub und Matsche unterwegs.
Also der klassische Bremer Weihnachtsmonat.
Richtig, ne? Schön, richtig schöner Bremer Winter. Schön Matsche und braun.
Glaubst du, dass du nochmal in deinem Leben weiße Weihnachten erleben wirst?
Ja.
Wirklich? Weiße Weihnachten?
Also hier, also zwangsweise hier in Deutschland, oder?
Ja. Wenn du jetzt hier leben würdest, für immer.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, glaube ich. Also für mich ist das so, ich will, vor allem ich will auch irgendwann nochmal am 24. aufwachen, in meinem Schlafanzug die Wendeltreppe runterlaufen, meinen Schlitten greifen, direkt vor die Tür.
Und ich glaube, das müsste das Hauptargument der Friday for Futures Bewegung sein. Weißt ja, du, ne? So, endlich wieder weiße Weihnachten. Ich glaube,
das würde funktionieren,
kriegt
ne?
Man die Leute
ja,
auch.
Ich auch. Ne?
Wenn man sagt, morgen den SUV weg, dann, nee.
Damit hat keiner Bock drauf, aber zu sagen, hey, lass mal am 24. Schlitten fahren können.
So, geil. Ich glaube, da sind alle
dabei.
Bord. Tja.
Kann ich gut verstehen.
Aber wir wollen uns ja mit der Auflösung der letzten Folge beschäftigen.
Da hattest du angefangen letztes
genau.
Mal mit
ja.
deiner Geschichte Anonym.
Yes.
Ich fasse das einmal ganz kurz zusammen, worum es da drin ging. Und zwar um Jason Sucker, der eines Nachts aufwacht von dem Geräusch seines Handys und eine Klassenkameradin ihn fragt, warum er so böse Sachen schreibt. Und er schaut danach und sieht, dass er zuletzt sie beleidigt hatte mit einer Nachricht, die er aber gar nicht selber geschrieben hat. Zumindest konnte er sich nicht dran erinnern. Und sagte dann, ey, das war ich nicht, keine Ahnung, was da passiert, das tut mir leid. Und sie glaubt ihm das auch und es scheint erstmal alles gut zu sein. Dann geht er am nächsten Tag in die Schule und da sind aber zwei von seinen Kumpels, die genauso böse dreinblicken. Denn auch sie haben ziemlich fiese Nachrichten von ihm bekommen, die sich Jason auch nicht erklären kann. Und auch sie glauben ihm aber, dass er damit nichts zu tun hat und alles ist okay. Dann kriegt er eine Nachricht von Anonym und dort meldet sich zum ersten Mal jemand, den er nicht kennt. Und zwar scheint dieser jemand dafür verantwortlich zu sein, für diese Nachrichten, die verschickt wurden. Und als er nach Hause kommt, ist dann noch viel mehr passiert. Dann hat die Familie eine Morddrohung gekriegt gegenüber dem Hund. Der Vater versucht das alles ein bisschen runterzuspielen und sagt, okay, wir sollten noch nicht die Polizei rufen. Dann klingelt es aber und in dem Moment kommt eine Sprachnachricht, die quasi das genau das ist, was der Vater eben gerade
genau.
vorher gesagt hat.
Also es klingelt
hatte.
Das Telefon in der Küche.
Was habe ich gesagt?
Nee, es klingelt. Also
ach so, ja, es klingelt das Telefon, ja genau. das heißt, sie werden auch noch irgendwie aufgenommen. Dann holen sie halt die Polizei und die kann sich das aber auch nicht erklären, denn die sagt, die ganzen Nachrichten kommen tatsächlich von dem Handy von Jason.
Yes.
Und als sie gerade quasi das aufgeben wollen und sagen wollen, okay, Jason ist schuld daran, kommt wieder eine Telefonnachricht. Ich glaube, diesmal wird sogar das Handy angerufen und es kommt diesmal wieder eine Tonaufnahme von der Mutter, 2 Sekunden vorher irgendwie, bevor der Polizist gesagt hat, ja, wir können das auch nicht erklären. Naja, daraufhin passiert noch ganz, ganz viel mehr und es hört nicht auf, der Terror. Der Anonym scheint die sogar zu beobachten, weil er genau weiß, was die tragen und so. Und das Ganze hört erst auf, wenn das FBI oder CIA?
FBI
eingeschaltet wird, weil Anonym anscheinend dann doch Angst hat, sich die Flossen zu verbrennen an dem Ganzen.
Ja.
Ja. Das war die Geschichte Anonym von Christoph. Da hatten wir euch ja auch gefragt, was ihr glaubt, ob die Geschichte wahr war oder nicht. Und von euch sagten 77%, sie hat einen wahren Kern oder ist komplett wahr. Und 23% glauben, Christoph hat sich hier was ausgedacht. Und ich schließe mich da an. Ich kenne den Fall nicht, muss ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, sowas, also ich wüsste jetzt nicht, wie das technisch möglich sein sollte. Aber sowas kann halt schon passieren, wenn irgendwer krass hacken kann oder sowas. Ich würde nur gerne natürlich wissen, warum. Aber ich glaube, sowas ist mal passiert.
Okay. Ja, dann sollst du und auch der Großteil unserer Community recht behalten. Das ist nämlich der Familie Kuykendall 2007 in Faircrest, Washington passiert. Genau genommen der 16-jährigen Tochter Courtney.
Courtney Kuykendall.
Courtney Kuykendall mit C und K.
Sehr schön.
Und das Ganze begann, ähnlich wie in meiner Geschichte, eben mit also mit etwas harmloseren Nachrichten an ihre Freunde, die völlig random aufgetreten sind. Bei mir waren das ja schon Beleidigungen, richtig. Das Wort gay war das erst, das englische Wort gay, also für schwul, ja. Das wurde random an mehrere Leute geschrieben und sie wurde daraufhin halt von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden eben gefragt, was das soll. Also sie haben sich einfach gewundert und sie konnte sich das auch nicht erklären und dann haben alle das so abgetan als Bug oder so, keine Ahnung.
Das klingt aber tatsächlich schon eher wie was so ein Troll machen würde, statt irgendwie, keine Ahnung.
Du Miststück.
Du dummes so, ne? Miststück, ja, einfach ja, nur ja. zu schreiben, gay. Ja, so, ja, das, ja. Ist so, das ist so typisch, diese Troll-Mentalität irgendwie.
Und anschließend ging es aber dann wirklich relativ schnell damit weiter, dass sie und auch alle Mitglieder ihrer Familie Nachrichten bekommen haben, Drohnachrichten, Drohanrufe. Und in denen ging es immer darum, dass entweder ihnen oder Verwandten mit dem Tod gedroht wurde, den Haustieren mit dem Tod gedroht wurde oder auch Vergewaltigungen angedroht wurden.
Und mit verstellter Stimme dann oder wie?
Ja, also mit, ja, die haben nachträglich mal eine Mailbox-Ansage, also eine gespeicherte Mailbox-Ansage ist mal bei der Polizei gelandet und das war so eine, eigentlich wie so eine standardverstellte Stimme, also ja, okay. Die man mit so einem Computerprogramm einfach irgendwie imitieren kann.
Okay.
Genau, und im Original stand auf dem Telefon nicht anonym, sondern restricted. So heißt das, wenn man seine Nummer quasi unterdrückt. Und so ja. wurde derjenige dann auch genannt von der Familie ab dem Zeitpunkt. Und natürlich haben dann irgendwie, als es nicht aufhörte, alle ihre Nummern gewechselt, Telefone gewechselt, aber es hat halt alles nichts genützt, bis die Polizei sich dann irgendwann eingeschaltet hat, beziehungsweise eingeschaltet wurde und auch, wie in meiner Geschichte, eben rausgefunden hat, dass alle Telefonanrufe eben von dem Telefon von Courtney stammten und die auch direkt geglaubt haben, dass Courtney sich einfach einen mega makabren Spaß erlaubt und ihre Familie einfach verarscht. Und deswegen hat die Familie, anders als in meiner Geschichte, ihr das Telefon erstmal weggenommen. Dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass selbst wenn das Handy aus war, keine Batterien hatte und halt in der Obhut der Eltern war sozusagen und unter Verschluss war, restricted weiter Terror gemacht hat.
Okay.
Und eben weiter Nachrichten geschrieben hat, weiter angerufen hat und es auch einfach immer schlimmer wurde. Also wie in meiner Geschichte kannte der dann plötzlich den Alarmcode fürs Haus. Und hat Kommentare eben zu Outfits gemacht von den Bewohnern und des Hauses. Und der Satz, der in meiner Geschichte passiert ist, bei der Tante von Jason, ne, wo sie Cocktails macht.
Ja.
Das ist ein Originalsatz, den der Stalker der Tante von Courtney geschrieben hat. Die hat halt auch Limetten geschnitten in der Küche und dann hat Restricted geschrieben, I prefer lemons. Also er mag lieber Zitronen. Und ja, kurz danach ist auch ähnlich wie in meiner Geschichte halt alles komplett zum Erliegen gekommen. Und bis heute hat keiner so richtig eine Idee, warum. Die wahrscheinlichste Theorie ist eben, dass das FBI sich eingeschaltet hat und dass die dann gesagt haben, oder er oder sie dann gesagt haben, naja gut, dann die werden ein bisschen mehr drauf haben als die lokale Polizei. Aber auch hat man keinen Täter gefasst eben und es wurde niemals irgendwer dafür verantwortlich gemacht und es wurde auch nie irgendeine Art Motiv gefunden, warum man das gemacht hat. Und das ist eben auch der Grund für mehrere Theorien und warum auch eine Theorie eigentlich so ein bisschen ziemlich schnell auch verworfen wurde. Und zwar am Ende hat man immer noch geglaubt, es war alles ein Hoax und das war Courtney. So. Und man hat sich dann aber eben gefragt, warum? Warum sollte die das machen? Die hat überhaupt keinen Vorteil daraus gezogen. Die Familie hat jetzt auch nicht wie in irgendwelchen Geistergeschichten irgendwie monetär davon profitiert. Schlagzeilen hat es natürlich gegeben, aber jetzt auch nicht im positiven Sinne. Und deswegen ist vielen schleierhaft, warum sie das gemacht haben soll. Dann hat man natürlich gesagt, dass es sein hätte können, dass es eben ein Virus war oder jemand das gehackt hat. Da muss man aber noch zu sagen, dass das Ganze im Jahr 2007 passiert ist. Also in dem Jahr, in dem gerade mal das erste iPhone released wurde. Natürlich ist es 2007 und da haben wir schon, ne, konnten wir schon mit mehr als mit Wasser kochen.
Aber da waren die noch nicht so krass wie heute.
Die waren noch nicht so krass wie heute und so Experten haben gesagt, da bräuchte man auch schon einfach Equipment für, was so auf Geheimdienst-Militärniveau ist, um das in dem Maße machen zu können. Weil auch so allein Nummer zu maskieren, das war nicht so einfach und vor allem eben auch, was er alles sehen konnte und was er, dass er die Sprachnachrichten direkt nachdem die 5 Minuten später gesprochen haben, direkt abgespielt hat und so weiter.
Das wollte ich noch fragen, das ist auch wirklich passiert?
Das ist alles passiert, okay. Auch die, dass die Polizei, also zweimal ist das passiert, dass Sprachnachrichten geschickt wurden, beziehungsweise Tonaufnahmen abgespielt wurden. Sprachnachrichten ist ja jetzt wahrscheinlich eher so 2018. allerdings hat der Schwager von Courtney in einer Air Force Base gearbeitet.
Oh.
Und diese Air Force Base nannte sich MC Court oder McCord. Und der Schwager hat auch von Restricted eine Nachricht bekommen. Und da stand, MC Court needs us. Also er hat quasi geschrieben, dass die Air Base, wo er arbeitet, uns braucht. Deswegen hat man kurze Zeit vermutet, dass der Typ wirklich da arbeitet und auch wirklich dieses Equipment hat. Und damit eben diese ganze Scheiße machen kann.
Und durch den Schwager auch irgendwie an die Familie reingekommen
ist
quasi.
Ja, das hat man kurz geglaubt. Dann wiederum hat man aber halt auch noch gesagt, naja gut, vielleicht war es auch einfach jemand, der wirklich durch die Fenster geguckt hat, der einfach ein, sag ich mal, normaler Stalker war mit einem krassen technischen Verständnis,
ja.
Der aber halt wirklich vor Ort war und die Kommentare dann über die Klamotten gemacht hat oder das mit den Lemons anstatt, ne? Dass er halt vor Ort war. Ja, eine Frage, die man sich natürlich auch stellen kann, ist, warum man die ganze Zeit weiterhin das Handy benutzt. Also weil Nummern wechseln kannst du machen, Telefone wechseln kannst du machen. Wenn du dann rausfindest, dass das immer noch nicht aufhört, über Monate lang, dann hätte ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich mache mein Handy jetzt aus.
Ach so, ja, ja. Konnte man, wie sehr du es brauchst, gerade bei 2007 brauchte man es glaube ich noch nicht so sehr irgendwie, ne?
Ja, naja, andererseits, ich meine, wie oft brauchen wir unser Handy? Das, wenn du mir überlegst, wir schreiben Nachrichten mit Freunden und googeln. Wenn du es mal so runterbrichst.
Wenn du meinst jetzt richtig brauchen. Ja, gut.
Wenn du jetzt,
das stimmt,
ich kann mir schon vorstellen, wenn so Leute jetzt irgendwie jetzt schon, sag ich mal, gestalkt werden über Social Media, dass die schon sagen, weißt du was, ich mach die Kiste aus.
Ja, aber ich meine damals, bei denen war es doch auch die Festnetznummer. Das, bei dem, also das kannst du ja, müsstest du einfach sagen, okay, wir verzichten auf Telefone.
Ja.
Und das ist ja schon ein bisschen härterer Einschnitt. Also,
dann gehst du irgendwann zu der lokalen Telefonzelle und dann gehst du gerade hin. Ruf Restricted an. Ja, aber tatsächlich, ja, eigentlich ist es genau wie in meiner Geschichte so passiert. Und wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, es geht um die Cukendall-Familie aus Firkrest, Washington. Und das Ganze ist 2007 passiert.
Das hat mich nämlich, das hätte ich sonst auch noch gefragt, wenn du es nicht gesagt hättest mit 2007, weil ich so ein bisschen an, war das nicht bei Scream am Anfang, dass die eines Telefon geht und dann sagt er auch irgendwie, was sie trägt oder irgendwie sowas, weil er sie auch anscheinend beobachtet. Da ist auch irgendwie sowas in der Richtung. Aber das war ja dann schon 10 Jahre später. Ich dachte ganz kurz, vielleicht hat sich Scream darauf bezogen, aber der Film ist
das
zu
war
alt.
Ja so lustig, weil da gab es ja jetzt ein Remake oder ein also quasi den ersten nochmal neu.
Ja, Reboot, glaube ich. Ne?
Oder ein Reboot, ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist. Auf jeden Fall habe ich den Trailer gesehen und im Trailer ist es dann halt so in die aktuelle Zeit gebracht mit so Smart Home und dann kann der Killer halt das Türschloss unlocken. Und dann steht die Frau mit dem Telefonhörer so vor ihrer Haustür und so irgendwie so, Schlösser verriegelt und dann so, alle Schlösser entriegelt und dann schupp, gehen die halt alle auf und dann sind alle Türen auf und ich fand es wirklich so albern.
Ja, das ist schwierig, das ist bei ganz viel so Kram, so wenn man versucht, das in die Gegenwart zu bringen, so Horrorkrams.
Ja, vor allem, wenn man diese Killer, wenn du einfach sagst, okay, das ist einfach ein irrer Killer, das reicht ja. Aber wenn du sagst, okay, der irre Killer ist auch noch ein verdammt guter Hacker.
Ja, der geht in seine Philips Hue App und macht bei dir alles ein bisschen dunkler oder
der
sowas.
Der macht dann, der memt auch noch den Poltergeist, um vielleicht das Licht flackern.
Steht so draußen, guckt so rein und macht so langsam die Regler und jetzt rotes Licht.
Ja,
so stelle ich mir das vor. So Hightech-Killer.
Ja, aber so viel zu meiner Geschichte. So, anschließend hast du uns ja eine Geschichte erzählt, und zwar tausende kleine Augen. Zwei gute Freunde, die aber nicht so viel miteinander reden, aus Gründen, weil sie einfach sich nicht so viel zu erzählen haben und es sehr, sehr mögen, dass der so ein geringer Austausch zwischen ihnen stattfindet, fahren gemeinsam mit einem kleinen Boot auf die Insel des einen, dem dieses kleine Island gehört. Und einer von den beiden entdeckt auf der Hinfahrt schon im Flachwasser zwischen Wasserlilien eine kleine Puppe und die nimmt er mit. Und dann fahren sie weiter auf das Island und entdecken leider eine Kinderleiche, die sich scheinbar auch ähnlich wie die Puppe in den Wasserlilien verheddert hat, beziehungsweise verknotet hat und leider tragischerweise dort ertrunken ist. Und beide gehen anschließend da sehr unterschiedlich mit um. Während der eine versucht, es so möglichst schnell irgendwie zu vergessen und zu sagen, naja, das ist jetzt halt leider so, das ist ein Unfall, das ist halt tragisch, steigert sich der andere da sehr, sehr rein und ist der Meinung, dass das Püppchen, was sie im Wasser gefunden haben, der Toten gehört und dass die, dass der Geist dieses toten Mädchens noch immer nicht von der Insel weg konnte, weil ihr ihre Puppe fehlt. Und er versucht, den Geist wieder mit der Puppe zusammenzubringen. Und er steigert sich da aber leider so rein und es scheint so, dass dem Geist keine Puppe gut genug ist oder nicht die richtige Puppe ist, sodass dieser Mann tausende von Puppen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hunderte Puppen auf diese Insel schleppt und fast schon Voodoo-artig überall hinhängt und irgendwie ein bisschen wahnsinnig wird. Und als der Kumpel dann irgendwann mal wieder zurückkehrt, um nach seinem Freund zu suchen oder ihn wieder zu besuchen, stellt er fest, dass auch er gestorben ist. Und man weiß nicht genau warum, aber vermutlich an Wahnsinn.
An gebrochenem Herzen.
Oder an gebrochenem Herzen. Tja. Ihr wart der Meinung, das hat sich noch ein bisschen geändert. Ich habe kurz vor Ende reingeguckt und war mir sicher, jetzt haben wir das erste Mal 50-50. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Ah, da war es 50-50.
Es war 50-50. Aber es hat sich noch ein bisschen verändert, aber nur um 1%. Und zwar 49% von euch waren der Ansicht, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 51% sich sicher waren, dass das Ganze nur erfunden ist. Tja, ich bin ein bisschen überrascht über dieses Ergebnis, weil die Kommentare unter unserem Bild schienen sehr, 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 sehr eindeutig zu sein.
Ja.
Und ganz, ganz, ganz viele hatten nicht nur eine Vermutung, sondern waren sich ziemlich sicher, dass es wahr ist und wussten auch genau, warum. Tja, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, irgendwas sagen und sagen, ja, das habe ich von vornherein gesagt. Ich muss aber, glaube ich, heute einen Euro bezahlen.
Ist es endlich wieder soweit?
Ja, leider ja. Also während du mir die Geschichte erzählt hast, habe ich gedacht, das ist eine schöne, gruselige Geschichte. Und von einer Insel mit 3 Millionen Puppen, da hätte ich bestimmt schon mal. Aber gut, sage ich auch jedes Mal.
Ja, das sagen wir beide irgendwie immer.
Von daher, ich hätte gesagt, es ist ausgedacht, aber offenbar ist es irgendeine Insel in Mexiko, aber dazu kannst du uns jetzt mehr sagen, glaube ich. Warte. So.
Den nehme ich gerne an, den Euro. Es handelt sich hierbei nämlich um die Isla de las Muñecas, die Insel der Puppen. In Mexiko-Stadt. Und der Mann, der dort gewohnt hat, auf dieser Chinampa, denn eine Chinampa, das musste ich auch googeln, das sind so kleine künstliche Inseln, die anscheinend die Azteken damals gebaut haben, um genug Getreide und sowas anbauen zu können. Und mittlerweile wohnen da halt einfach irgendwelche Leute drauf. Die sind auch relativ klein, deswegen auch diese 150 Meter Insel. Und dort wohnte Don Julian Santana Barrera in den Kanälen von Xochimilco. Und der hat dort anscheinend angeblich in den 1950ern tatsächlich diese Leiche eines kleinen Mädchens gefunden. Die hat sich wohl auch wirklich in diesen Wasserlinien verheddert und ist daran gestorben. Mhm. Da komme ich später nochmal zu, weil da gibt's halt keine Beweise für. So, aber angeblich hat er die gefunden, das ist so die Geschichte. Und da war halt auch diese Puppe bei. Und diese Puppe hat er dann halt aufgehangen, weil sich dieses Mädchen da immer noch rumgetrieben hat, seiner Meinung nach. Er meinte halt einfach, die ist da immer noch und ruft auch, ich will meine Puppe nachts, dieser Geist. Das hat er halt immer gehört.
Okay.
Und er ist halt dann ein bisschen durchgedreht und hat immer mehr Puppen aufgehangen, weil er erst dachte, okay, wie auch in meiner Geschichte, ich schenke der mehr Puppen, vielleicht ist sie dann zufrieden. Und irgendwann hat es aber geswitcht und er hat die Puppen halt an die Wände genagelt und aufgehangen und so verbrannt und so weiter, um das Mädchen zu erschrecken, weil er die nur noch loswerden wollte.
Okay.
Und das ist dann ein bisschen sehr eskaliert.
Ah, okay. Der wollte die irgendwann loswerden.
Genau. Und es gibt auch andere Theorien, die sagen, dass er von dem Geist des Mädchens besessen war und deswegen die Puppen aufgehangen hat. Aber so das Gängigste, was ich gehört habe, ist so, dass er irgendwann die Schnauze voll hatte und gesagt hat, hier, pass auf, ich verbrenne deine ganzen Puppen, ich hänge die auf und so weiter. Und dann verpiss dich von meiner Insel. So. Und dort hat er dann 50 Jahre lang isoliert gelebt mit den ganzen Puppen und wurde dann sehr, sehr viel später tot dort aufgefunden. Auch wirklich wie in meiner Geschichte, an der gleichen Stelle, wo das Mädchen angeblich gefunden wurde vorher. Er wurde von seinem Neffen gefunden.
Gab es auch diese freundschaftliche Beziehung eigentlich?
Nee, den Kumpel habe ich dazu erfunden, um die Geschichte zu erzählen. Mhm. Also man kennt das nur von ihm aus, weil er halt, also es stimmt auch, dass der wirklich so ein bisschen religiös war und ein bisschen verrückt. Und der hat wohl eine Zeit lang auch zu viel getrunken und dann aber irgendwann aufgehört und Gott gefunden und danach kam der ganze Kram.
Ja. Aber wenn niemand, hat er das irgendwem erzählt? Der oder ist, woher stammen diese Informationen dann?
Der hat bei sich halt wirklich Getreide angebaut und das immer im Ort verkauft. Der ist immer hin und her geschippert und so. Ja. Und deswegen hat er sich zwischendurch mit Leuten getroffen und daher kommt das halt. Weil, also man kannte den halt, der war jetzt nicht komplett.
Und da hat er dann auch diese Story weitererzählt und von diesem Mädchen gesprochen.
Wahrscheinlich. Die okay. Sache ist, es gibt keine Aufzeichnung über dieses tote Mädchen.
Ach, das also, ist auch gar nicht vermisst worden.
Dazu gibt's halt nichts. Es heißt immer nur überall, der hat da ein totes Mädchen gefunden, aber was mit der Leiche passiert ist, keine Ahnung. Wo er die hingebracht hat, keine Ahnung. So, bei mir hat er die einfach, hat sein Kumpel, der die hat in die Stadt gebracht, weil ich auch nicht wusste, was soll ich mit der Leiche machen, okay. Die in Wirklichkeit einfach irgendwie dann weg war.
Okay, also was auf jeden Fall aber dann ein Fakt ist, diese Insel ist prall mit diesen Puppen und der Typ ist auch da gestorben.
Ist auch da gestorben und da halt, manche sagen, der ist ertrunken, manche sagen, der ist am Herzinfarkt gestorben. So, ich kann dir jetzt mal ganz kurz schon mal hier Bilder zeigen von der Insel. Die laden wir dann auf jeden Fall nochmal bei Instagram hoch für euch alle anderen da draußen. Aber die ist halt einfach richtig krass.
Ach du liebe Zeit.
Also da ist es wirklich komplett prall mit Puppen. Alles voll. Alle irgendwie dreckig und eklig.
Okay, das sind ja wirklich random. Ich habe in der Geschichte, hast du das so erzählt oder ist das einfach nur in meinen Gedanken gewesen? In meinen Gedanken hat der immer dieselbe Puppe genommen.
Ach so, nee. Das waren ganz, ganz, ganz viele verschiedene.
Ich hab's mir einfach so vorgestellt, okay. Dass er immer die anderen nimmt und dass die immer nicht perfekt war und dass er deswegen immer, das habe ich gedacht.
Okay.
Dass er,
das habe ich nicht spezifiziert irgendwie.
Alter, sieht ja richtig krank aus. Okay, genau. Leute, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, mal einen kleinen Karussell-Post, wie man so schön sagt, mit ein paar mehreren Fotos mal hochladen.
Also das ist schon richtig krass. Das sind wirklich, ich würde sagen, also Hunderte ist untertrieben. Ich würde sagen, das geht an die Tausende auf jeden Fall, so viele wie da sind. Und mittlerweile ist es halt, wie viele auch schon geschrieben haben bei uns in den Kommentaren, eine Touristenattraktion. Man kann halt vorbeifahren, man kann auch, glaube ich, eine Tour da drauf machen. Ich weiß nicht, was es kostet, aber dieser Neffe von dem ist auch immer noch da. Und das ist schon wieder so eine Sache, der befeuert halt diese Legende auch ganz gut. Ich vermute
und der macht
mal,
halt wieder, der kassiert damit ab. Ne?
Ich weiß halt nicht, was er an Geld dafür nimmt, aber der sagt halt auch, dass man immer die Puppen noch flüstern hört und die drehen ihre Köpfe und man hört angeblich den Gehstock des Onkels auf dieser Insel. Nee. Das ist jetzt so ein modernes Brimborium dazu. Es gibt tatsächlich aber immer noch auf dieser Insel so einen kleinen Schrein in einem Schuppen, wo angeblich immer noch die Originalpuppe des toten Mädchens liegt. Zwischen zigtausend anderen.
Die liegt auch bei den Warrens, oder? In der,
wahrscheinlich.
Da in diesem
die sind im Moment gegen, haben
verbotenen
sich die
Zimmer. Das ist eine Annabelle-Puppe. Das wäre jetzt der Plot-Twist.
Wenn
ne?
das die wäre,
das
ne?
Das wäre crazy.
Ja, okay. Aber also die Bilder sind richtig krass. Die laden wir auf jeden Fall bei Instagram hoch, damit ihr die auch sehen könnt. Ja. Da ist einiges los an Puppengekröse auf der Insel auf jeden Fall.
Sick.
Aber ja, damit gilt diese Geschichte als wahr. Auch wenn es wenig Beweise gibt für das tote Mädchen und was wirklich passiert ist. Aber diese Insel gibt's und sie ist zumindest auch in Wirklichkeit scheiße gruselig.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir haben mal wieder ein paar neue Empfehlungen von unserem Werbepartner Koro im Gepäck. Koro ist genau die richtige Adresse für Sachen wie zum Beispiel Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte und Superfoods in Großpackungen. Und ich habe den Christoph gemacht und habe mir Walnusskerne und Pistazien gegönnt.
Oh, das Eichhörnchen.
Das Eichhörnchen. Es wird Winter. Ich hab ein bisschen später angefangen. Christoph hat schon alles versteckt in seinem Zuhause. Und ich fange jetzt an, kurz vor Weihnachten, und habe mir halt schön geröstet und gesalzene Pistazien, ein Kilo und ein Kilo Walnusskerne gegönnt.
Geil.
Und jetzt wird's schön nussig um die Weihnachtszeit und ich habe da richtig Bock drauf.
Die Pistazien hatte ich auch schon, die sind wirklich richtig lecker.
Ja.
Die sind wirklich gut. Ich muss sagen, wir haben ja schon beide öfter diesen Adventskalender erwähnt und jetzt war ja auch endlich mal, weil wir den Dezember haben, die Möglichkeit, den aufzumachen und das erste Türchen, was ich geöffnet habe, enthielt Folgendes und zwar Karamell-Schokomandeln. Und die muss ich mal wirklich sehr empfehlen, weil die sind richtig, richtig geil. So geil, dass ich mir die direkt safe ein Kilo davon bestellen werde, weil das die, also die werden nicht schlecht und ich finde die einfach wirklich mega, mega lecker. Und dann habe ich mir ein Beispiel noch an dir genommen und ich glaube, du hast es schon mal bestellt und zwar habe ich mir auch noch mal Schokobrezel gegönnt, weil die Dinger, die du letztes Mal hier empfohlen hast, wollte ich bestellen. Waren ausverkauft, haben anscheinend ein paar Leute drauf gehört.
Sehr gut.
Deswegen habe ich aber dann trotzdem gesagt, Salz und Schoko finde ich richtig geil. Das sind nämlich übrigens diese Karamelldinge auch. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm mal, Schokobreseln ohne Zuckerzusatz und Abfahrt.
Richtig gesund.
Ja, und wenn ihr auch mal ein bisschen Bock habt, euch da was zu bestellen und mal euch ein bisschen durch das Sortiment zu futtern und probieren wollt, dann solltet ihr mal ganz schnell auf www.corodrogerie.de gehen und beim Checkout unseren Gutscheincode GARDA eingeben. Denn wenn ihr den eingebt, spart ihr nochmal 5% auf euren gesamten Warenkorb. Alle weiteren Infos dazu findet ihr aber selbstverständlich wie immer in unseren Shownotes. Dort findet ihr auch den Link. Checkt das aus und probiert mal ein bisschen durch die Weihnachtstage kommen und es wird süß.
Ihr braucht einen Job? Dann passt mal auf. Die WAD IT-Unternehmensberatung ist auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Und zwar nach genau so welchen, die wie wir mit dem Internet groß geworden sind, die sich für Digitalisierung begeistern können und früher genau solche Nerds waren wie der Rest von ihrem Team. Klingt interessant? Bei der WAD erwarten euch innovative Projekte und wertschätzende KollegInnen, mit denen du vielleicht viele nerdige Erinnerungen teilst. Zusammen arbeiten sie dort an der digitalen Zukunft regionaler Unternehmen.
Außerdem zeichnet sich die WAD durch Know-how und Innovationsfreude aus und berät in Münster, Köln und Dortmund Unternehmen in allen Phasen der modernen Softwareentwicklung. Egal ob die Entwicklung komplexer Anwendungssysteme, dem Aufbau von IT-Architekturen oder die Optimierung der Geschäftsprozesse in klassischen und agilen Projekten. Unter www.wad.de/gestern-nerds-heute-heroes sind alle Informationen nochmal für euch zusammengefasst. Falls ihr also mehr darüber wissen wollt und ihr wirklich einen Job braucht, dann klickt den Link, den findet ihr auch wie immer bei uns in den Shownotes.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Geschichte in Folge 46, Josh. Und ich würde sagen, du bist an der Reihe und ich und alle Zuhörenden lehnen sich jetzt zurück.
Ich genieße meinen Vortritt und fange einfach an mit meiner Geschichte von heute, die da lautet Nachttauchgang. Nur ein Scheinwerfer erhellte die nächtliche Schwärze, die vor der Milano lag. Nur ein Strahllicht trennte die Besatzung von vollumfänglicher Dunkelheit. Wasser, so schwarz wie Teer, rauschte unter dem Rumpf vorbei und preschte immer wieder in kleinen Fontänen an der Seite des Bootes hoch. An Bord saßen nur 10 Menschen, eng nebeneinander. Sie alle trugen dicke Neoprenanzüge. Auch Lea. Lea war 16 und heute würde ihr erster Nachttauchgang sein. Sie hatte ihren Gerätetauchschein schon seit sie 14 war und war schon oft mit ihrem Vater auf Tour gewesen. Doch diese vollkommene Dunkelheit war auch für sie neu. Obwohl sie sich auf den Tauchgang freute, spürte sie auch eine ungewohnte Angst. Sie war bei Tag schon oft hier gewesen, hatte schon etliche Stunden unter Wasser verbracht, doch so fremd hatte sie sich hier noch nie gefühlt. Sie suchte den Blick ihres Vaters, der ihr gegenüber saß, doch sein Blick war noch immer auf das Licht des Scheinwerfers fokussiert. Er würde heute wieder ihr Tauchbuddy sein. Zur Sicherheit tauchten sie eigentlich immer in Zweierteams. Das war hier Vorschrift und Lea war ehrlich gesagt ganz dankbar dafür. Besonders heute. Ihr Vater drehte seinen Kopf zu ihr um und grinste. Sofort erhellte sich Leas Stimmung und sie vergaß für kurze Zeit das Gefühl der Angst. Doch als ihr beim nächsten Ruck des Bootes wieder eiskaltes Wasser ins Gesicht spritzte, schlich sich die Angst wieder in ihr Herz. Kalter Fahrtwind pfiff ihr um die Ohren. Sie schloss die Augen und versuchte sich auf etwas Positives zu konzentrieren. Das Gefühl, wenn sie unter Wasser war, die Freiheit und Ruhe da unten. Und nicht zuletzt die ganzen nachtaktiven Meeresbewohner, die sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Außerdem würde sie heute länger unter Wasser bleiben können als sonst. Bisher waren ihre Tauchgänge immer auf eine halbe Stunde begrenzt. Umso mehr hatte es sie gefreut zu hören, dass Nachttauchgänge grundsätzlich eine Viertelstunde länger geplant sind. Sie hatte sich in der Tauchbasis extra eine etwas größere Sauerstoffflasche rausgesucht, auch wenn ihr der Zeugwart wieder und wieder gesagt hatte, dass ein Mädchen von ihrer Größe das nie im Leben brauchen würde und versucht hat, ihr eine kleine anzudrehen. Sie hatte die doch schon merkbar schwerere Druckflasche trotzdem mitgenommen und vor die Tür bereitgestellt zum Einladen. Im Nachhinein war sie ziemlich froh darüber. Eine Sorge weniger. Dann verlangsamte sich die Milano, das laute Rauschen des Windes wurde zu einem Säuseln und das Preschen der Wellen wurde zu einem rhythmischen Gluckern. Schließlich kam das Boot zum Stehen und der Anker wurde ausgeworfen. Sie waren angekommen. Nach und nach standen die neoprengehüllten Gestalten auf und begannen damit ihr Equipment vorzubereiten und sich gegenseitig die Sauerstoffflaschen anzuschnallen. Leichte Nervosität machte sich in Lea breit, obwohl ihr Vater ihr immer wieder ermutigend zunickte. Als er ihr die Sauerstoffflasche auf den Rücken schnallte, war sie positiv überrascht, dass sich das zusätzliche Gewicht der größeren Flasche gar nicht bemerkbar machte. Sie überprüfte ihre Tauchmaske und den Atemregler, schnallte ihre Taschenlampe an ihrer Tarierweste fest und war startklar. Es dauerte noch ein paar Minuten, bis die anderen auch bereit waren und die ersten von Bord gingen. Das Kabinenlicht der Milano wurde eingeschaltet, um von den Auftauchenden von überall gut erkennbar zu sein. Als letztes gingen Lea und ihr Vater von Bord und hinterließen das vollkommen verlassene und hell erleuchtete Boot. Lea wusste natürlich schon vorher, dass es dunkel werden würde, doch sie war erstaunt darüber, wie dunkel es hier nachts war. Es war eine mondlose Nacht und der Himmel war bewölkt. Nur vereinzelt konnte sie Sterne durch die Wolkendecke blinzeln sehen. Kaum war sie ein paar Meter vom Boot entfernt, umgab sie nichts als pechschwarzes Wasser, das im seichten Wind um sie herumschwappte. Sie nahm die Lampe von ihrer Weste und schaltete sie ein. Ein blaugrüner Kegel erschien vor ihr, als das trübe Wasser für einige Meter erhellt wurde. Die Reichweite war weitaus geringer, als Lea sich vorgestellt hatte, aber sie war dennoch dankbar für den kleinen Strahl Licht, den sie mit sich herumtragen konnte. Gemeinsam mit den anderen tauchte sie hinab, während sich nach und nach ein paar Mitglieder der Gruppe in Zweierteams in unterschiedliche Richtungen aufmachten. Als sie kurze Zeit später etwa 15 Meter tiefer am Grund des Meeres angekommen war, waren sie nur noch zu viert. Ihr Vater wollte Lea gerade signalisieren, in welche Richtung die zwei weitertauchen würden, als sie gegen ihre Taucherbrille stieß, die sofort mit Wasser volllief. Sie hielt die Hand hoch, damit er auf sie wartete, während sie das Wasser aus ihrer Brille pustete. Doch Lea war noch immer ein wenig nervös, pustete zu viel Luft aus und wirbelte dabei Unmengen an Sand um sie herum auf. Obwohl ihre Brille frei von Wasser war, fiel es ihr schwer, irgendwas um sie herum zu erkennen. Als sich der Staub langsam legte, sah sie, wie sich zwei Taucher zu ihrer Rechten entfernten. Ihr Vater stand mit dem Rücken zu ihr und setzte sich auch langsam in Bewegung. Etwas außer Atem folgte sie ihm auf ein paar Meter Entfernung. Die zwei tauchten viele Minuten weiter, wobei es Lea schwer fiel, die Geschwindigkeit ihres Vaters zu halten. Er drehte sich nicht zu ihr um und gab ein anstrengendes Tempo vor. Lea atmete schwer ein. Es kam ihr anstrengender vor als sonst. Ihr war, als wäre sie durchgehend außer Puste. Wieder atmete sie unnatürlich tief ein. Und dennoch war ihr, als ob kaum Sauerstoff bei ihr ankam. Dann kam ihr ein Gedanke. Aufgeregt fummelte sie nach der Druckanzeige, die hinter ihr an ihrem Tauchgerät hing. Sie hielt die Taschenlampe auf die kleine Anzeige und ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Ihre Luft war fast vollkommen leer. Sie konzentrierte sich. Sie musste unbedingt vermeiden, panisch zu werden. Das Buddy-System. Dafür war es doch schließlich da. Doch ihr Vater war schon zu weit vor ihr, um ihn anzuticken. Sie musste irgendwie seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Verzweifelt versuchte Lea, mit ihrer Taschenlampe gegen ihre Druckluftflasche zu schlagen, um irgendwie ein Geräusch zu erzeugen, das ihr Vater hören würde. Doch sie berührte die Flasche nur leicht und die Neoprengestalt in einiger Entfernung drehte sich nicht zu ihr um. Sie zog ein weiteres Mal verzweifelt Luft durch den Atemregler, doch so gut wie nichts kam in ihren Lungen an. Die Luft war endgültig aus. Sie musste einfach auftauchen, koste es, was es wolle. Sie griff nach dem Ventil, um ihre Weste mit Luft volllaufen zu lassen, als ihr bewusst wurde, dass sie auch dafür natürlich keinen Sauerstoff mehr hatte. Und damit passierte es. Sie geriet in Panik. Todesangst packte Lea und sie fing an, trotz des Gewichtes ihrer Ausrüstung verzweifelt irgendwie nach oben zu strampeln. Japsend versuchte sie irgendwie kleine Reste Atemluft aus dem leeren Tank zu erhaschen, während ihre Flossen sie langsam, elendig langsam in Richtung Oberfläche trugen. Sie warf erneut einen Blick nach unten auf ihren Vater, der sich in einiger Entfernung langsam zu ihr umdrehte und sie verdutzt ansah. Nur um zu erkennen, dass es nicht mal ihr Vater war. Sie musste die Person im Staub verwechselt haben. Langsam verschwand er im Dunkeln, während Lea sich weiter verzweifelt nach oben kämpfte. Sie konnte die Oberfläche schon erkennen, als sie beinahe die Kräfte verließen. Die Taschenlampe glitt ihr aus den müden Händen und verschwand im dunklen Wasser unter ihr. Mit vernebeltem Blick und unfassbar erschöpft war sie kurz davor aufzugeben, als ihr Kopf die schwarze Decke des Wassers endlich durchbrach. Mit letzter Kraft spuckte sie das Mundstück des Atemreglers aus und sog gierig die kalte Nachtluft in ihre Lungen. Sie hustete schwer, ihre Lungen brannten und ihre Ohren schmerzten vom Druck des schnellen Aufstiegs. Doch sie hatte es geschafft. Doch sofort versank ihr Gesicht wieder im kalten Wasser. Irgendetwas zog sie hinab. Irgendetwas hinderte sie daran, an der Oberfläche zu bleiben. Es dauerte ein paar Sekunden voller erneuter Panik, bis Lea verstand, dass sie das Gewicht ihrer Ausrüstung noch immer zu schwer machte und sie noch immer keine Luft in ihrer Weste hatte, um sich über Wasser zu halten. Doch mittlerweile war sie nicht mehr stark genug, um aus eigener Kraft gegen den Sog zu kämpfen. Dann fiel ihr das Ventil an ihrer Weste auf. Sie konnte es auch manuell aufpusten. Ein letztes Mal kämpfte sie sich an die Oberfläche und nutzte das bisschen Luft, was sie zur Verfügung hatte, um es in die Weste zu pusten. Ihr war, als würde sie jede Sekunde ohnmächtig werden, doch mit jedem kleinen Atemstoß in die Weste wurde der Sog des Wassers schwächer und der Kampf gegen die Tiefe leichter. Dann endlich war die Weste voll und sie trieb ohne eigene Kraft an der Oberfläche. Nach ein paar tiefen Atemzügen wurde ihr wieder bewusst, wo sie gerade war, und sie schaute sich um. Doch da war nichts. Absolut nichts. Sie befand sich in purer Schwärze, egal ob über ihr, unter ihr oder um sie herum. Ihre Lampe befand sich mittlerweile irgendwo am Grunde des Meeres und von den Lampen ihrer Tauchkollegen war keine Spur zu sehen. Doch was noch viel merkwürdiger war, auch von der Lampe des Bootes war nichts zu sehen. Dabei war sie die letzte Person gewesen, die von Bord gegangen war, und zu diesem Zeitpunkt war die Lampe noch an. Erneut griff die Panik nach ihr. Ihr war kalt, ihr war übel und sie war so kraftlos. Noch immer hustete sie beim Atmen und noch immer schmerzten ihre Lungen. Und jetzt war sie auch noch vollkommen allein. Egal wohin sie schaute, nichts als dunkle Leere. Sie machte ein paar verzweifelte Schwimmzüge in verschiedene Richtungen, doch sie konnte nicht mal sagen, wo das Ufer und wo das offene Meer auf sie wartete. Mal abgesehen davon, dass sie viel zu weit draußen war, um an Land schwimmen zu können. Lea rang mit den Tränen, doch sie wusste, sie konnte jetzt nicht einfach aufgeben. Dann hörte sie etwas. Die seichten Wellen schlugen gegen irgendetwas. Das musste das Boot sein. Ihr blieb nichts anderes übrig, als der ungefähren Richtung des Geräusches hinterher zu schwimmen. Die Alternative wäre vermutlich, innerhalb weniger Minuten bewusstlos im Dunkeln zu treiben. Meter für Meter kämpfte sich durch das Meer aus Schatten um sie herum, bis sie schließlich ein schemenhaftes Gebilde auf dem Wasser schwimmen sehen konnte. Kurz danach war sie nah genug, um sicher zu sein. Es war die Milano. Mit allerletzter Kraft zog Lea ihren müden Körper an Bord, schaltete das Licht wieder ein und fiel triefend nass zu Boden. Sie schnallte die schwere Flasche von ihrem Rücken und schaute sie keuchend an. Jetzt verstand sie, warum sie das Gewicht der Flasche überrascht hatte. Es war nicht die größere, die sie sich ausgesucht hatte. Irgendwer musste sie vertauscht haben. Minutenlang starrte sie die Flasche in ihrer Hand an und versuchte, die Panik wegzuatmen. Sie verstand es alles nicht. Dass ihr Vater plötzlich verschwunden war, dass ihre Flasche zu klein war und dass sie das Boot nicht sehen konnte, weil irgendwer das Licht ausgeschaltet haben musste. 10 Minuten später tauchten endlich auch die anderen wieder auf und kamen nach und nach an Bord. Leas Vater hatte bis kurz vor Ende nicht gemerkt, dass er nicht mit seiner Tochter unterwegs war und war dementsprechend bestürzt, als sie ihm erschöpft erzählte, was passiert war. Wer Leas Flasche getauscht hat, konnte nie geklärt werden. Der Zeugwart behauptet noch heute, dass er damit nichts zu tun hatte. Aber selbst wenn, dann bliebe noch immer die Frage, wer das Licht an Bord der Milano ausgeschaltet hatte, während alle unter Wasser waren. Für Lea steht nur eines fest. Einen Nachttauchgang wird sie so schnell wohl nicht wiederholen.
Also ich kann sowieso nur jedem Menschen abraten, nachts nicht zu tauchen, nachts auch nicht baden zu gehen. Das ist ja wohl absolut klar, dass man sowas nicht macht. Also überhaupt ist das Ganze ja schon ein absolutes Selbstmordkommando. wer fährt denn bitte raus und springt? Warum springen denn da bitte alle vom Boot?
Warum keiner da drauf
bleibt? Frage Nummer eins. Das sage ich schon, da jeder normale Taucher würde sagen, das geht gar nicht. Aber warte mal eben, eine Sache habe ich nicht verstanden.
Ja.
Was war jetzt mit der Flasche? Das war nicht die schwerere Flasche?
Genau, es war eine normal große. Es war halt quasi.
Aber war das ein Problem?
Ja, die andere, das ist ja zu wenig Luft dann für sie gewesen.
Ja, aber die wäre dann doch auch leichter gewesen.
Ja, deswegen merkt sie auch den Unterschied vom Gewicht nicht, wenn es auf ihrem Rücken ist.
Aber ist sie nicht deswegen fast untergegangen? Also, weil es hat ja niemand nach ihr gezogen, oder?
Nee, aber es ist so oder so, sind die Flaschen einfach schwer. Ja, es ist scheißegal, ob du eine größere oder eine kleinere hast. Das ist einfach, das Equipment von einem Taucher ist viel zu schwer, um einfach, deswegen haben die ja diese Westen, um sich auszutarieren, weil also, die einfach grundsätzlich untergehen würden mit ihrem Equipment.
Also, nee, also das würde ich einfach niemals machen. Da fehlt mir auch, ich habe ja sowieso schon hier ganz oft gesagt, was ich davon halte, von Tiefsee und Hochsee und sowas. Und Wasser ist definitiv nicht mein Element.
Also
aber
so tief, also richtig tauchen mit Flasche und sowas ist für dich tabu?
Würde ich niemals machen.
Und
niemals.
Schnorcheln? Hast du schon mal gemacht?
Also Schnorcheln würde ich machen, wenn mir jemand sagt, da gibt es keine bösen, gefährlichen Tiere, dann würde ich das machen.
Aber weißt, hast du schon mal gemacht?
Kennst du so kleine Streichelzoos, wo man reingehen kann? Sowas mit im Wasser. So ein Streichelbecken.
Ja, da war ich tatsächlich.
Ja, mal. Das stimmt, das hast du erzählt. Da wäre ich dabei.
Ja, das war richtig geil.
Da wäre ich dabei.
Also Schnorcheln kann ich sehr empfehlen. Das ist richtig geil.
Da kann ich ja auch alles sehen. Also da sehe ich ja auch das Wasser und so. Aber also Hochsee reicht mir schon. Und dann auch Hochsee bei Nacht.
Ja.
Sage ich dir ganz ehrlich, das verstehe ich nicht, warum es mal. Es ist wirklich, da zieht sich bei mir jetzt gerade alles zusammen. Es ist eine absolute Horror. Ich kann das nicht ab. Ich finde es ganz schlimm. Eine Arbeitskollegin von mir taucht.
Ah, okay.
Und dann habe ich schon zu ihr gesagt, niemals würde ich das machen. Das reicht ja schon, wenn das Wasser, du kannst ja auch am helllichten Tag tauchen gehen, wenn das Wasser trüb ist, dann siehst du da 2 Meter was. Wenn da aber einer Bock hat, der sieht dich aber 10 Meter weit.
Der riecht dich.
Nee.
Also nee. Ich habe, glaube ich, beim Tauchen tatsächlich weniger Angst vor Tieren. Ich finde, so Haie habe ich gar nicht so großen Schiss vor, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde, also ich bin jemand, der, glaube ich, tendenziell vielleicht Panik kriegen würde, wenn du auf dieses Atmen unter Wasser, ich weiß nicht, ob ich darauf klarkomme im Kopf, so, weißt du, dass du sagst.
Das übst du ja wenigstens vorher.
Ich weiß, aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, weil wenn du dann irgendwie unter Wasser, das gibt's ja auch nicht mehr, dann bist du halt schon ein bisschen runter und auf einmal passiert dann irgendwas, wo vorher gesehen ist, du kriegst Panik und musst dann aber ruhig weiter durch so ein Ding atmen. Das finde ich schwierig. Und dann bist du halt so aufgeschmissen. Und dann gibt es ja auch diese Sache, du darfst ja gar nicht so schnell auftauchen, wie du willst. Ich weiß gar nicht, wie die Regel da ist, aber alle so und so viel Meter musst du ja eine Pause machen und so ein Scheiß.
Ja, damit du, ja.
Um den Druckausgleich zu machen und so. Und das ist alles, das wird plötzlich so kompliziert in einer Atmosphäre, die nichts anderes will, als mich zu töten.
Aber wer hat sich denn auch bitte ausgedacht, dass Nachttauchgänge 15 Minuten länger dauern? Und warum findet man das auch noch geil? Geil, 15 Minuten länger in der absoluten Hölle da unten, wo ich nichts sehe. Das ist, nee. Ich aber nochmal eben, einmal noch eben zurück zur Geschichte.
Ja.
Was war denn jetzt am Ende der Gedanke, den sie hatte? Dass es so eine Art Mordkomplott war oder?
Das weiß ich nicht, aber offen.
Weil den anderen Tauchern ist ja nichts passiert. Die hatten ja auch alle, ich meine, sie war ja auch schön blöd, dass sie ihre Lampe da verloren hat, ne? Weil,
beim Auftauchen,
wenn du
ja
jetzt mal sagen würdest, naja gut, das kann ja mal passieren, ne? Dass mal jemand die falsche Flasche mitgibt, das kann ja mal passieren. Dann kannst du natürlich noch sagen, was ist mit der Lampe gewesen? Ausschalten hätte die ja nur, also der Zeugwart kann es ja nicht gewesen sein, weil so wie ich es verstanden habe,
der ist gar nicht dabei.
Der ist gar nicht dabei.
Nee.
Das heißt, es muss jemand zurückgetaucht, zurückgeschwommen sein, Licht aus und wieder rein ins Wasser.
Mhm.
Aber warum der ganze, weißt du?
Ja, das kann ich dir diese Folge natürlich nicht beantworten, nee. Christoph.
Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das hier jetzt hört und gehört habt, lasst es einfach sein. Geht einfach nicht tauchen, vor allem nicht nachts. Es gibt
ich seh schon, dass irgendwer dir jetzt einen Tauchgutschein zuschickt.
Ja, werd einen Teufel tun. Das reicht schon. Ich würde nicht mal schwimmen gehen in der Hochsee, auf der Hochsee.
Ich glaube, das ist aber was anderes. Ich kann mir vorstellen, also ich glaube, auch wenn du mit so einem kompletten Neoprenanzug bist und so weiter und einer Brille und einer Taschenlampe und du kannst, ich glaube, dann ist es, ich hätte da, glaube ich, weniger Schiss als auf einem offenen, dunklen Meer nachts zu schwimmen, oben.
Oh.
Mit einer Badehose oder sowas.
Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
Kann ich verstehen. Das finde ich auch ganz schlimm. Aber ich glaube, das Tauchen, wenn du auch so eine Taschenlampe hast, ich glaube, wenn du so Übung drin hast, weiß ich nicht. Nichts für Christoph.
So Höhlen tauchen, ne? Da geht's ja auch
da
weniger,
bin ich,
weniger Tiere.
Ja, ja.
Da ist ja, wenn du dich da verirrst.
Da bin ich komplett raus.
Ja.
Dieser Höhlenscheiß, das ist so mein, meine Thalassophobie, diese engen Höhlen, durch diese Leute durchkriechen oder sowas, ey, hör mir auf, ganz ehrlich,
ja.
gar nicht. Gut, aber ich finde, das reicht von nächtlicher Hochsee und wir schauen mal, was Christoph uns hier heute gezaubert hat. Und jetzt bin ich dran mit Zurücklehnen.
Oh ja.
Und werde jetzt einfach nur noch lauschen.
Meine Geschichte, diese Folge lautet: Der Junge mit den zwei Gesichtern. Nanu? Bernhard? Bist du allein? Worüber amüsierst du dich denn so? Ach, hallo Monique. Schön, dich zu sehen. Ich musste nur an etwas Witziges von heute Nachmittag denken. Und an was? Ach, das würdest du nur verstehen, wenn du dabei gewesen wärst. Wie kann ich dir helfen? Nun, Albert fragt sich, wo du den ganzen Abend steckst. Und ich dachte, ich schaue mal nach dir. Seit wann trägst du eigentlich diese Kopfbedeckung? Ist das was Religiöses? Ach, schon immer. Eigentlich nicht. Ich finde es schön. So. Ist mir bisher nie aufgefallen. Na, dann sage ich Albert, dass du dich gleich wieder zu uns gesellst. In Ordnung? Ja, Monique, mach das. Bis gleich. Erleichtert seufzte Bernhard auf. Sie hatte nichts bemerkt. Das nächste Mal schreie ich diese dumme Pute an, wenn du mit ihr sprichst, flüsterte plötzlich jemand. Und Bernhards Gesichtszüge entgleisten für einen Moment. Du wirst gar nichts, kapiert? Wir werden sehen, du hässlicher Freak, sagte die Flüsterstimme und verstummte. An diesem Sonntagnachmittag war der 16-jährige Bernhard wie eigentlich jeden zweiten Sonntag zu Besuch bei seinen Großeltern, um mit der gesamten Familie gemeinsam zu dinieren. Es war eine lange Tradition. Die Eltern seines Vaters besaßen ein riesiges Anwesen mit großzügigem Garten, welches direkt am Silverstone Lake gelegen war, und legten sehr viel Wert auf Familienzusammenhalt und regelmäßigen Austausch. Bernhards Onkel und Tanten, jeweils zwei, kamen natürlich ebenfalls mit ihren Kindern, selbst wenn es für Bernhards Tante Claudette bedeutete, alle zwei Wochen die etwa 9-stündige Fahrt von ihrem Heimatort auf sich zu nehmen. Zu leiden Bernhards, denn wenn er irgendwen aus seiner Familie nicht ausstehen konnte, dann waren es Claudettes Söhne, seine beiden Cousins Frederick und Ryan. Wann immer es ging und die Erwachsenen es nicht bemerken, drangsalierten ihn die zwei. Während Bernhard jetzt die Wendeltreppe vom Zimmer im Dachgeschoss hinuntertrödelte, hörte er plötzlich wieder das Flüstern.
Hör zu, hör mir einmal zu. Du musst dich wehren, wenn sie dich ärgern, du Schlappschwanz. Sei still,
zischte Bernhard scharf und blickte sich anschließend erschrocken um. Zum Glück waren alle beim Essen und es hatte ihn niemand bemerkt.
Du bist schlecht, niemals würde ich auf dich hören, fügte Bernhard hinzu und beschleunigte seine Schritte, um zu den Wartenden im Esszimmer zu stoßen.
Als er den Raum mit den holzvertäfelten Wänden und der mit noblen Stuck verzierten Decke betrat, linste er sofort ein wenig angsterfüllt zu Frederick und Ryan herüber. Sie interessierten sich jedoch nicht für Bernhard, sondern hatten ihre Köpfe zusammengesteckt und schienen sich über irgendetwas zu unterhalten. Bernhards Großvater Albert, das Familienoberhaupt, saß selbstverständlich am Kopf des Tisches. Er hielt ein Tranchiermesser in der linken und sein Weinglas in der rechten Hand. Als er bemerkte, dass Bernhard nun endlich anwesend war, schenkte er ihm ein warmes Lächeln und durchbrach das heitere Gemurmel der anderen mit einem Toast. Danach versenkte er das Tranchiermesser in der knusprig gebackenen Gans und verteilte das saftige Fleisch auf Tellern an seine hungrigen Familienmitglieder, in dessen Mäulern sich das Wasser bereits sammelte. Bernhard jedoch hatte keinen Appetit. Sein Kopf dröhnte schon seit Stunden und die Tabletten, die ihm helfen sollten, schlugen ihm im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen. Außerdem hatte sich während Alberts Rede erneut die flüsternde Stimme gemeldet und Bernhard den netten Hinweis gegeben, das Tranchiermesser zu benutzen, falls einer seiner Cousins frech werden würde. Wann würde das endlich aufhören, dachte Bernhard. Mit gerade mal 4 Jahren hatte er die Stimme zum ersten Mal gehört und verstanden, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Bei seinen Eltern war die Scham zu groß, als dass sie etwas dagegen unternehmen mochten. Was würden die Leute denken? Sie rieten ihm oder befahlen ihm eher, es für sich zu behalten und gefälligst eine Kopfbedeckung zu tragen. Niemand, bis auf Bernhard und seine Eltern, wusste von seiner Krankheit und um diese vor anderen zu verstecken, wurde er von der Teilnahme an sämtlichen sportlichen Pflichtveranstaltungen der Schule mit einem Attest befreit bzw. ausgeschlossen. Je älter er wurde, desto lauter wurde die Stimme und er war irgendwann nicht mehr der Einzige, der sie zu hören vermochte. Wann immer sie im Beisein anderer laut wurde oder etwas Beleidigendes oder Böses sagte, tat Bernhard genauso verblüfft wie die anderen und war meistens der Erste, der fragte, »Habt ihr das gehört?« Er litt sehr darunter, auch weil die Stimme ihn beleidigte und Bernhard dazu anstiften wollte, böse Dinge zu tun. Außerdem dachten manche eben auch, dass die wüsten Beschimpfungen aus Bernhards Mund kämen und mieden ihn deshalb. Somit blieb der ohnehin schon schüchterne Junge, auch als er älter wurde, ein Einzelgänger und verbrachte nur noch mehr Zeit mit der Stimme und der Einsamkeit. Nach dem Essen versuchte Bernhard, sich so schnell es ging, wieder in das dunkle Zimmer im Dachgeschoss zurückzuziehen. Er hatte wenig Lust, in Kontakt mit seinen Cousins oder Cousinen zu treten und zog es vor, den restlichen Abend für sich zu sein. Doch als er die erste Stufe der Wendeltreppe nach oben betrat, hörte er jemanden hinter sich rufen. Und in diesem Fall war es leider nicht die Stimme.
»Hey, du Freak! Willst dich wohl da oben reinschließen und weinen, hm?«
verhöhnte ihn sein Cousin Frederick und riss Bernhard an seinem Kragen zu Boden. Schmerzvoll landete dieser auf dem Rücken und starrte geschockt in die 4 Augen von Frederick und Ryan, die sich jetzt bedrohlich über ihn gebeugt hatten.
»Stech ihnen die Augen aus!«
fauchte es aus Bernhards Hinterkopf.
»Was sagst du da?«
krächzte Ryan verdutzt.
»Hast du das gehört, Freddy?« »Ja, hätte ich nicht. Uns die Augen ausstechen, hm? Na warte, du Muttersöhnchen.«
Gerade als Frederick seinen Fuß in Bernhards Magen treten wollte, betrat Bernhards Tante Claudette, die Mutter der zwei Rüpel, die Szenerie, und begann sofort zu schimpfen.
»Was macht ihr zwei Bengel mit dem armen Bernhard? Los, helft ihm gefälligst hoch und dann kommt... Wir haben eine lange Fahrt vor uns und euer Vater will bereits jetzt schon den Heimweg antreten.
Schon gut, Ma. Bernie ist gefallen. Wir wollten ihm gerade aufhelfen. Stimmt's?
Doch noch bevor Bernhard antworten konnte, übernahm die Stimme für ihn das Reden. So laut, dass es alle hören konnten.
Nein, stimmt nicht, ihr wertlosen kleinen Pisser. Ihr habt mich zu Boden gerissen und wolltet gerade auf mir Trampolin springen.
Frederick funkelte auf Bernhard herab. Doch es war Ryan, der bemerkte, dass Bernhard seinen Mund nicht bewegt hatte. Er starrte verwirrt abwechselnd zu seinem Bruder und dann wieder zu Bernhard.
Das wirst du mir büßen,
zischte Frederick leise zu Bernhard, sodass seine Mutter es nicht hören konnte.
Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, du Freak. Aber glaub mir, in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Ich hoffe nicht, zischte die Stimme jetzt etwas leiser. Ich hoffe, du und dein nichtsnutziger Fleischhaufen von Bruder sterbt auf der Heimfahrt. Ich hoffe, dass ihr bei einem Unfall durch die Windschutzscheibe gerissen werdet und in 1000 Einzelteilen auf dem Asphalt landet. Und jetzt verpisst euch endlich, bevor eure Mutter eure kleinen Hintern versohlt.
In Fredericks Blick zeichnete sich jetzt eine Mischung aus Angst und Wut ab. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er noch immer auf den Boden liegenden Bernhard hinab, der sich beide Hände über den Mund gelegt hatte. Dann löste er sich aus seiner Starre und zog Bernhard mit wutverzerrtem Gesicht am Kragen nach oben auf die Beine. Dann jedoch riss er ihm unvermutet das schwarze Tuch, was sich Bernhard über den Kopf gebunden hatte, herunter. Ein Schrei, so schrill, dass die Fenster hätten zerbersten können, hallte urplötzlich aus Claudettes Lungen, als sie den jetzt freigelegten Hinterkopf von Bernhard erkennen konnte, der nicht mehr vom Tuch verhüllt war.
»Was in Gottes Namen!«
kreischte sie und sackte vor Entsetzen auf die Knie. Auch Ryan hatte es gesehen und wankte langsam zurück. Das Entsetzen war ihm ins Gesicht geschrieben. Frederick hatte seine kleinen vor Wut lodernden Schweinsaugen noch immer auf Bernhards Gesicht geheftet und flüsterte,
»Was stimmt nicht mit dir, Freak?«
Dann packte er ihn fest an den Schultern und drehte ihn um, sodass er die Rückseite von seinem Schädel sehen konnte.
»Jetzt zufrieden?«
fragte die Stimme gehässig, spuckte Frederick dabei direkt ins Gesicht und begann ihn gackernd zu verhöhnen. Sich die Spucke aus dem Gesicht reiben, tat es Frederick seinem Bruder gleich und stolperte mehrere Schritte nach hinten.
»Du Missgeburt!«
schrie er mit angsterfüllter Stimme und schaute dabei in das verkümmerte und entstellte Gesicht, welches sich auf dem Hinterkopf von Bernhard abzeichnete. 2 kleine Schlitze dienten als Nase, und der schmallippige Mund war zu einer schiefhängenden Fratze verzogen. Aus 2 schwarzen kleinen Löchern, die die Augen zu sein schienen, funkelte es bedrohlich, während das immer noch anhaltende Gackern alle Anwesenden durch Mark und Bein ging. Bernhard, der der Einzige war, der jetzt noch klar denken konnte, schnappte sich das schwarze Tuch, was sein Cousin ihm vom Kopf gerissen hatte, und rannte mit tränenden Augen die Wendeltreppe nach oben zurück ins Dachgeschoss. Schluchzend verrammelte er die Tür hinter sich und begann damit, das Tuch zu einer Schlinge zu knoten.
»Tu es endlich, du Schlappschwanz, tu es endlich und erlöse dich und deine Familie von ihrer Scham.«
Die Stimme dröhnte in seinem Kopf. Mit immer gehässigerem Ton und steigender Lautstärke trieb sie Bernhard förmlich dazu an, sein Handeln fortzuführen. Als er das Tuch fertig geknotet hatte, legte er sich die Schlinge um den Hals und kletterte auf den Holztisch, der in der Mitte des Raumes stand. Anschließend wickelte er das Ende des Tuchs um den Holzbalken an der Decke und machte erneut einen festen Knoten. Danach hielt er für einen kurzen Moment inne und versuchte, die Stimme, die weiter in ihm dröhnte, zu ignorieren. »Warum?« fragte er sich laut und machte einen Schritt vom Tisch hinunter ins Leere. Das Letzte, was Bernhards Eltern hörten, während sie versuchten, die verrammelte Tür aufzubekommen, war das gehässige, tiefe Lachen, welches sie schon oft gehört, aber immer ignoriert hatten.
Ist das hier die Voldemort Origin Story, oder was?
Oh.
Hey. Professor Quirrell.
Oh! Ja, stimmt. Sehr gut.
Aber ich muss sagen, da klingelt irgendwas. Irgendwas klingelt bei mir. Ich weiß, es gab jetzt vor gar nicht so lange, also jetzt gerade erst noch irgendeinen neuen Horrorfilm, wo das auch die Story war. So mehr oder weniger, mit so einer Frau aber.
Okay.
Trotzdem Ich kann den Finger nicht drauf legen, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwo so eine kleine Glocke in meinem Kopf gerade so läutet und mich an irgendwas erinnern will. Ich bin mir aber gerade echt nicht ganz sicher. Aber irgendwie klingelt da was. Hier ist eine schöne Familie. Schönes Zusammensein.
Nett, oder?
Also das harmoniert auf jeden Fall. Was braucht man mehr, sag ich mal. Einfach schön.
Also ich meine, der Großvater macht ja einen soliden Eindruck, ne? So, also die Eltern scheinen halt irgendwie sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die Cousins sind ein Haufen Schmutz.
Einfach wegignorieren ist auch ein guter Plan immer.
Ja.
Einfach so, erledigt sich schon von selber.
Tja, die Familie. Kann man sich leider nicht aussuchen.
Das ist korrekt. Und eine zweite Person auf dem Hinterkopf zu haben, kann man sich auch nicht aussuchen.
Ja, boah, ja, überleg dir mal irgendwie, du gehst irgendwo hin und hier die ganze Zeit sagt immer jemand so dumme Sachen und beleidigt alle um dich herum und alle glauben immer, dass du das bist. Das
ist wie so ein externes Tourette. So, du hast selber, aber der ist halt mit da.
Wobei das natürlich die beste Möglichkeit wäre, das einfach zu erklären.
Tourette, ne?
So, warum einfach dem Arzt nicht sagen, hey, lass den nicht, schreib dem keinen Attest, damit er nicht zum Schwimmunterricht muss.
Ja.
So, sondern sag einfach, der hat Tourette. Und er muss nicht zum Schwimmunterricht.
Ja. Aber die Geschichte klang ja auch jetzt so ein bisschen altertümlich, allein schon von den Namen und so weiter. Obwohl, ich weiß nicht, doch so Tranchiermesser gibt's auch in nicht elektrisch und so ein Kram, ne? Weiß ich gar nicht.
Ja, ein Tranchiermesser ist ja, glaube ich, eigentlich eins, um so das Geflügel
tranchieren. Ich meine, die gibt es auch in elektrisch, diese.
Ah ja, ja, stimmt, das kann sein. Ah, das macht der Große, Großer das alte Schule.
Der macht das noch per Hand. Mit seinem wahrscheinlich selbst geschmiedeten Messer oder was auch immer.
Oh, das wäre mal wieder eine gute Frage hier an unsere extrem vermögenden Zuhörenden. Falls ihr so richtig aus gutem Hause kommt, das würde mich mal erinnern, aber wirklich interessieren, ob das so ein Ding ist. Ob man irgendwann so rich ist, dass man sich so ein Schmied organisiert und der dir quasi deine ganzen Töpfe und Pfannen und Messer alle noch schmiedet und macht und so. Und das dann so richtig. Weißt du, es gibt ja so kleine, schöne Manufakturen, wo das schon richtig teuer ist, so Kupfersachen und Messer und so. Aber wie geil muss das sein, wenn du einfach so einen Schmied hast? Und der macht das noch bei dir im Hof unten.
Wahrscheinlich
so.
Ist das so bei so richtig, richtig Ultra, den Ultrareichen ist es so wie bei Kill Bill mit diesen Hasori Hanzo Schwertern. Ja. Und es gibt halt diese Töpfe von, keine Ahnung, Helmut, Keilermann oder sonst was, der irgendwo sitzt.
Helmut Keilermann. Man kennt ihn.
Der weit bekannt ist für seine unfassbar guten Töpfe. Ich glaube tatsächlich, da gibt's das nicht. Weil da sagt man, ist tatsächlich einfach, jo, schmeißt Teflon drauf, ist auf jeden Fall geiler als irgendwas, was Helmut.
Ja, bei Messern.
Ach, bei Messern. Ich dachte, du meinst Töpfe.
Wenn wir jetzt bei Tranchiermesser sind.
Ja, das ist eine andere Frage.
Also so ein Messerset von einem Schmied.
Ah, da gibt's bestimmt. Also ich weiß nicht, ob das so ein Trendding ist, dass alle sagen, oh, guck mal, das ist ja so ein Messer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da.
Wenn wir wirklich einen Schmied oder eine Schmiedin haben, die uns hören, ne, und uns dann gleich schreibt, ich bin übrigens Schmied vom Beruf, dann fresse ich einen Besen.
Das wäre richtig cool.
Wie sagt man so schön, jeder ist seines Glückes Schmied.
Ich dachte, du kommst jetzt mit.
Aber hast du nicht, aber ist es nicht auch wieder so ein bisschen so ein Ding, dass alles wieder so zurückgeht, so ein Stück weit in manchen Ecken?
Also ja, und gleichzeitig stirbt ihr Handwerk trotzdem noch weiterhin aus, zumindest so speziell das Handwerk.
Ja, ist das so? Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt noch gefragter denn je ist.
Tischler, ja, ich habe das Gefühl, ich kenne auch viele, die jetzt plötzlich nochmal umswitchen auf so Tischler und so ein Kram. Mit Holz wird viel gearbeitet, aber so Kunsthandwerk wie auch so Goldschmieden und sowas wird, glaube ich, tendenziell eher weniger. Ich habe jetzt gerade noch eine Doku geguckt über das Töpfern, da haben wir auch ganz viele Nachwuchsschwierigkeiten. Und ich kann mir vorstellen, es gab irgendwann so eine Doku mit dem jüngsten Meisterschmied oder sowas in Deutschland oder sowas.
Meisterschmied?
Ja, der ist Meister und der ist halt super jung noch. Und also super jung, irgendwie in den 20ern oder sowas. Mhm. Und das war mega interessant und mega cool. Aber das sind halt meistens welche, die halt dann entweder ganz viel Kohle halt machen mit so Hufschmied tatsächlich für Pferde.
Ja,
das,
da kannst du richtig mit
abgeben. Das ist noch
ne?
ein richtiges Ding so. Sonst ganz viel Restaurierung und so. Aber so richtig, ich stelle Produkte her und ihr könnt die bei mir kaufen.
Ist,
glaube ich, schwierig.
Hat man in der Regel halt auch keine Kohle für, ne? Weil
genau.
Das ist natürlich auch einfach schweineteuer, muss man sagen. Also
halt
fairerweise ewig. Natürlich auch. Aber du gehst halt irgendwie nicht hin und sagst so, ach, guck mal hier, ich brauche mal ein neue Garnitur Besteck. Da gehe ich doch mal zu Onkel Heiermann und kaufe mir mal eben da eine für 2000 Euro mal eben ein paar handgeklöppelte Gabel und Messerchen.
Das merkst du ja auch schon bei Porzellan und bei Geschirr. Wenn du sagst, ich will ein komplettes Set für 6 Leute haben und sowas. Das ist super teuer, wenn du Geiles nimmst und du kannst natürlich auch zu Ikea gehen und das für ein Apfel und Ei kriegen. Ist dann halt irgendwie Kacke und Massenware. So.
Das stimmt.
Gibt halt immer beides. Und ich glaube, wenn man gerade halt einfach alles irgendwie braucht, dann ist es halt schwer zu sagen, jo, pff, du, ich bezahle mal eben, keine Ahnung, ein Taui für ein paar Teller oder sowas.
Ja, ja.
Kann ich verstehen, aber ist natürlich schon einfach geiler, der Kram.
Ach, aber ich hoffe, dass ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es ein bisschen wieder alles auf dem Vormarsch ist. Also, weil auch in anderen Ländern, also zum Beispiel in Budapest, da ist ja auch, also in Ungarn, da war meine Freundin mal zu Besuch und da sind zum Beispiel richtig viele junge Bäckereien und Konditoreien, wo ganz viele junge Leute wieder anfangen zu backen und dann gibt's halt einfach richtig geile, also die erfinden das, die erfinden halt auch so diese Leckereien alle so ein bisschen neu, mhm, was halt ganz geil ist und ich finde das auch erfrischend, wenn man mal, sag ich mal, in ein Café gehen würde, ne, wo derjenige, der da arbeitet, sag ich mal, nicht nur einfach einen Kaffee kochen kann, sondern der auch noch diese ganzen Zimtschnecken und so, ne, alles packt, selber macht, weil der auch einfach ein fucking Bäcker ist oder ein, ja, Konditor, ja, ist. Wie geil muss das sein? Und ich meine, ganz ehrlich, das muss doch ein No-Brainer sein. Weil, was musst du für einen Ruf haben, wenn du die Scheiße nicht einkaufst, sondern das sind dann irgendwann die fucking Muffins, Zimtschnecken, whatever. Weil das, ich meine, Kaffee kochen kann ja mittlerweile jeder, beziehungsweise kaum jemand, der so einen scheiß Kaffee aufmacht und vor allem die da arbeiten, ne, diese ganzen Hilfskräfte, die da halt zur Aushilfe arbeiten, die haben ja alle keinen Barista-Schein oder was. So, weißt, nee, du?
Die machen sie danach, glaube ich, ganz oft.
Ja, kannst du
also
auch.
Also kommt daran, wo, was für eine Art Kaffee das ist. Es gibt ja solche und solche. Es gibt die, die sagen, ich drücke auf die Taste bei meinem Vollautomaten und es gibt,
oh,
halt.
Oh, das, aber das als Kaffee zu bezeichnen.
Ja, das gibt's aber auch,
oh,
noch.
Da muss ich aber los. Ne? Das, also aber beim auch Bäcker, wenn die da mir den Filterkaffee reicht, da sage ich aber Dankeschön, weil der schmeckt dann ja auch, da warte ich auch nicht mehr. Aber wenn ich da in so ein High Tea Thai fancy fancy Kaffee gehe und der drückt da auf, boah,
nee, eins für diesen High Tea Thai fancy fancy Kaffee.
Da muss ich los.
Aber ich glaube, ein großes Hindernis, das ist jetzt wieder Halbwissen, was ich hier raushaue.
Selbstverständlich.
Kennt man nicht anders. Ist, glaube ich, Ausbildungssystem in Deutschland. Dass du sagst, ey, keine Ahnung, ich will einen Kaffee aufmachen und es wäre geil, wenn ich auch noch backen könnte. Dann heißt es, okay, jetzt mach mal schön 3 Jahre schulische Ausbildung bei irgendeinem Bäcker.
Musst du ja aber nicht machen.
Nee, musst du nicht. Aber das wäre ja, wenn du wirklich sagst, ich habe es klassisch gelernt. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn du später nochmal sagst, ey, ich will Kaffee aufmachen, bringst du es entweder selber bei, so, aber das machen ja die meisten dann einfach. Und wenn du sagst, nee, ich möchte, dass jemand das gut kann, dann, ich, also weiß ich nicht genau, wäre auch interessant, falls jemand von euch das da draußen besser weiß. Aber gibt's einfach so, dass du sagst, ich mache jetzt ein Jahr einen Bäcker-Intensivkurs, nur um das zu können, ohne dass ich dann zum Schluss sagen kann, ich bin ausgebildeter Bäcker. Oder ich glaube nämlich nicht, dass es sowas gibt.
Also ich kann mir, ja, das ist, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt wirklich einfach mal, keine Ahnung, aus Spaß an der Freude irgendwie 1 oder 1,5 Jahre bei einem Bäcker chillst und dir das Handwerk, sag ich mal, beibringen lässt. Ich meine, Ausbildung ist ja auch Schule und dieser ganze Shit, so, ne? Den brauchst du ja irgendwann nicht mehr. Wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, gesagt hast, okay, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, aber jetzt merke ich irgendwie, ich kann nichts, dann brauche ich noch mal ein bisschen Handwerk oder was. Wenn du das jetzt einfach mal nur lernen würdest bei so jemandem, ne? Ohne jetzt richtig offiziell eine Ausbildung zu machen in Deutschland, sondern nur jemand so, ey, ich zeig dir offiziell jetzt, wie das geht, dann kann ich mir vorstellen, kann das richtig geil sein.
Das stimmt, aber das kostet den Typen ja nur Kohle und auch
Zeit.
Klar,
du musst
ihm
was bezahlen sonst. Ja, und du müsstest ja halt bezahlen dafür.
Ja.
Du müsstest halt sagen, ey, was willst du von mir haben, wenn ich hier ein Jahr bei dir jeden Tag irgendwie 4 Stunden abhänge?
Ja, ja, ist schwierig. Ey, keine Ahnung.
Voll schwierig.
Ich glaube, sowas kann natürlich funktionieren, aber
schneller ist es halt einfach zu sagen, ich weiß, was ich will. Weil so Quereinstieg mit so einer Profession ist, glaube ich, schwierig, weil
voll,
nichtsdestotrotz sind das Ausbildungsberufe, in Deutschland zumindest. So in anderen Ländern ist das ja auch ganz anders. So, wenn du, meine Schwester lebt ja in Kanada, wenn du da hingehst, da hat keiner eine Ausbildung gemacht zum Tischler oder was.
Das gibt's da ja auch gar
können
nicht.
Können das
so
da halt alle. Die werden ja alle da im Ahornwald geboren.
Kriegen eine Axt mit aus. Und dann viel Spaß. Und wir sehen
so mit einem Liter Ahornsirup getauft.
Und dann kommen die Eltern in 7 Jahren wieder und gucken, wie die Hütte geworden ist.
Ja. So nämlich. Ja.
Aber dürfte ich eine Bäckerei aufmachen in Deutschland, ohne dass ich ausgebildeter Bäcker bin und sagen.
Nee, du darfst das nicht Bäckerei nennen. Du kannst safe Brötchen und sowas verkaufen und kannst sie auch selber
deswegen
backen.
Deswegen gibt es diese Brotmanufakturen und so ein Shit, so weil das keine offiziell Bäckereien sind, vielleicht.
Das würde ich. Ich würde mal nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, so jemand, der sich irgendwie Brotsommelier nennt oder so, der ist safe Bäcker. 100%.
Okay, ich mach so einen Laden auf, wie den einfach nur Kram aus Mehl. Und dann, das ist so das,
ja,
Ding.
Ja, kommt halt keiner rein, weil es alles scheiße schmeckt. aber das kannst du auf jeden Fall machen.
Josh, leckerer Kram aus Mehl, steht da oben drüber. Und dann können Leute reinkommen und Sachen kaufen. Ich darf hier aber nicht offiziell Brot nennen und mich nicht Bäcker
leckerer
nennen.
Leckerer Kram, das müsste eigentlich mal ein Name werden für irgendwas.
Leckerer Kram? Gab's nicht.
Vor allem, dann limitierst du dich auch nicht so. Dann gibt's
stimmt,
halt irgendwie alles.
Vor allem, wenn du es in Holland machst, kannst du wirklich alles machen. Heißt das nicht lecker, einfach nur gut oder schön? Wenn du sagst, leckerer Kram ist auf Holländisch, kannst du auch, keine Ahnung, ein tolles Buch verkaufen. Lecker Buch.
Lecker Buch. So. Weil was auch lecker war?
Unser Support.
Unser Support war richtig lecker.
Der war richtig lecker. Der hat mir geschmeckt.
Der hat mir auch sehr gut geschmeckt.
Er tut gut.
Auch wenn die Patreon- und Steady-Familie nicht größer geworden ist.
Nein, die bleiben, wie sie sind. Egal, ob ihr hier seid und nicht.
Aber
PayPal ist gewachsen.
PayPal ist gewachsen. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei Jan und bei Inga bedanken. Vielen Dank für eure großzügigen Spenden.
Und ich möchte mich bei Henning und bei Theresa bedanken. Auch euch beiden. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Ja. Unsere Patreon-Familie ist zwar jetzt nicht größer geworden, allerdings haben wir einen Dankesgruß beim letzten Mal vergessen. Und den möchten wir natürlich in dieser Folge auch noch nachreichen. Denn unser Unterstützer, der uns bei Patreon nämlich supportet, ist nicht von alleine auf uns gekommen und hat uns supportet. Da hat ihm nämlich jemand bei geholfen, und zwar sein Sohn. Und deswegen möchten wir uns ganz herzlich bei Jakob Milan bedanken, der seinen Papa sozusagen zu uns geführt hat, der dann sich dann gedacht hat, das schließe ich doch mal ein Abo ab. Also an dieser Stelle vielen Dank, Jakob Milan, dass du uns hörst und dass du uns deinen Papa weiterempfohlen hast.
Ja, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank an alle bisherigen Patreons und Steadies, die uns monatlich supporten. Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön.
Ja, und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Alle Mittel und Wege findet ihr in unseren Shownotes im Linktree oder auch in unserer Instagram-Bio im Linktree. Da könnt ihr euch dann einfach einen Link aussuchen, Patreon, Steady oder PayPal und uns da gerne abonnieren. Aber mittlerweile gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man uns supporten kann. Und zwar, wenn ihr uns über Spotify hört.
Bei Spotify gibt es jetzt einen zweiten Feed von uns, der heißt klassisch, wie man das heutzutage macht, Geschichten aus dem Altbau Plus. Und dort könnt ihr uns monatlich supporten, wenn ihr wollt. Und dafür bekommt ihr natürlich unter diesem zweiten Feed selbstverständlich alle Folgen werbefrei, denn das bekommen unsere bisherigen Supporter bei Patreon Steady ja schließlich auch. Und auch alle etwaigen Sonderfolgen, die wir bisher gemacht haben und vielleicht auch noch in Zukunft machen werden, sind alle in diesem Feed mit drin. Das heißt, alle drei, die bisher schon da waren, sind auf jeden Fall jetzt schon von Anfang an mit da. Und jede neue Folge kommt immer pünktlich zum Release dort werbefrei mit rein. Das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit für euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr das direkt dort und müsst nicht mal die Plattform wechseln dafür.
Genau. Falls ihr aber doch die Plattform wechseln möchtet, uns finanziell unterstützen wollt, aber keinen Cent ausgeben wollt, tja Leute, da, jetzt spitzt ihr alle die Ohren, dann haben wir noch eine ganz spezielle Möglichkeit. Josh, möchtest du die auch nochmal erklären?
Die möchte ich auch nochmal erklären, denn Christoph und ich streamen ja auf Twitch. Mittlerweile 4-5 Mal die Woche, es wird immer mehr. Und wenn ihr Amazon Prime Kunden seid, dann bekommt ihr monatlich von Amazon ein Prime Sub. Also einmal könnt ihr uns pro Monat umsonst abonnieren. Davon bekommen wir auf jeden Fall was ab. Das kostet euch gar nichts. Ihr müsst nur die Konten verbinden. Eine Erklärung, wie das dann funktioniert und wie ihr das machen könnt, packen wir euch auch einfach in die Shownotes mit rein, um das so einfach wie möglich für euch zu machen. Das würde uns natürlich ungemein freuen, wenn wir die Auserwählten für euren Prime-Sub sind. Das kann man jeden Monat einmal erneuern und es würde uns echt extrem freuen, wenn ihr das machen würdet.
Genau, was Gute ist, ihr müsst nichts extra bezahlen und ihr unterstützt uns damit aber wirklich real finanziell jeden Monat. Also das könnt ihr auch machen und für alle, die das schon gemacht haben und machen, Kuss an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, wir wissen das sehr zu schätzen.
Was wir natürlich auch noch erwähnen müssen hier am Ende ist unser Instagram-Kanal, denn dort findet ihr nämlich auch jetzt in Zukunft die Bilder der Isla de las Muñecas, der Insel der Puppen aus meiner Geschichte vom letzten Mal und auch alle weiteren Informationen zu irgendwelchen Hintergründen von echten Geschichten und ihr könnt unter den Folgenpost diskutieren, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. All das findet ihr dort bei Instagram.
Und natürlich könnt ihr auch auf Instagram eben an unserer zweiwöchentlichen Abstimmung mitmachen, die wir immer am Freitag nach der Folge starten. Dann sind auch eure Antworten hier mit in der Statistik, wenn wir das dann vorlesen. Was ihr auf jeden Fall auch noch machen solltet, ist natürlich diesen Podcast zu abonnieren. Gerne auf Spotify, wenn ihr das da hört. Sonst aber auch natürlich überall, wo ihr uns hören mögt. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr in Zukunft und seid über alles immer up to date.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die bis zum Ende hier dran geblieben sind und uns bis zum Schluss wieder zugehört haben. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten
Geschichte aus dem Altbau. Advent, Advent, der Altbau brennt.
Bei mir, bei dir. Ach, das ist scheiße.